Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler Michael Koss, zugeschaltet, jetzt aus Berlin und tätig an der Leuphana Universität in Lüneburg. Hallo, Herr Koss.
Hallo, Frau Schäfer.
Sie sind Demokratieforscher und mit den Augen des Demokratieforschers haben Sie beobachtet, was sich in den USA getan hat in den vergangenen Stunden. Wir haben gerade in den Nachrichten die Kanzlerin gehört, Angela Merkel, und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das löst ja wirklich Emotionen aus. Die Kanzlerin hat gesagt, das habe sie wütend und auch traurig gemacht, was da passiert ist. War das bei Ihnen auch so, für Sie auch so, dass das eine sehr emotionale Reaktion in Ihnen ausgelöst hat?
Ja, absolut. Ich denke, Bilder sind immer etwas, wo man tatsächlich relativ ungefiltert eben im wahrsten Sinne des Wortes draufschaut. Und Wut und Trauer trifft es schon ganz gut.
Mhm. Wir werden in dieser Stunde natürlich über dieses Thema eingehend sprechen, aber auch über die Frage, was denn eigentlich das Spazierengehen in Zeiten der Pandemie uns Gutes bringen kann. Sie sind passionierter Spaziergänger, habe ich schon gehört eben.
Ja, in der Tat. Das klingt ein bisschen peinlich, aber ich würde es tatsächlich so sagen.
Ja, gilt tatsächlich für mich auch. Ich freue mich auf diese Stunde. Die wird ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die ein Spaziergang wird, aber jedenfalls
schauen wir mal.
Wir machen es mit Freude. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie uns zuhören. Es gibt heute natürlich dieses eine große Thema, der Aufruhr in Washington vor und im Kapitol. Es hat 4 Tote gegeben, es hat viele Verletzte gegeben. Inzwischen hat der Kongress seine Arbeit wieder aufgenommen und es kommt einem vielleicht so ein bisschen jetzt schon wie ein Spuk vor, der vielleicht im Moment vorbei sein mag. Die Ordnung im Kapitol ist wiederhergestellt, aber trotzdem, es war das, was wir gesehen haben, ist passiert und Joe Biden hat das Folgende dazu gesagt.
Storm the Capitol.
Das Kapitol stürmen, Fenster zerschlagen, Büros besetzen, rechtmäßig gewählten Abgeordneten drohen. Das ist kein Protest, das ist Aufruhr.
It's insurrection.
Das hat also Joe Biden gesagt. Ein Aufruhr, Herr Koss, vielleicht sogar ein Putschversuch. Was haben wir da erlebt?
Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Dem würde ich grundsätzlich nichts hinzufügen, aber an eins vielleicht gleich zu Beginn auch erinnern, dass wir das typische Merkmal eines Aufruhrs zum großen Glück, und das ist schon auch in meinen Augen eine echte Nachricht, nicht gesehen haben, nämlich, dass das Militär daran beteiligt ist. Ja, das gehört dann zum, ne, das hatte ja, wurde auch mehrfach ja schon gesagt, in Züge einer Trug das einer Bananenrepublik, was sich da ereignet hat, ganz schön wenig Eingreifen von Polizeikräften, aber eben keine Beteiligung über den Mob, kann man das ja wirklich nennen, hinaus. Also ne, immerhin, möchte ich sagen.
Mhm. Trump hat sich sozusagen dann erstmal verzogen im Westflügel des Weißen Hauses. Seine Konten sind auf Twitter gesperrt. Manche haben gesagt, da sitzt er jetzt auf verlorenem Posten. Aber vielleicht ist vor allem die Demokratie in den USA auf verlorenem Posten.
Mhm. Ja, ich hoffe es tatsächlich nicht und ich kann dafür auch ein bisschen Evidenz finden, weil meine Hoffnung eben in der Tat ist, dass auch der Letzte, der grundsätzlich noch Sympathien für die Position Trumps hegte, aber eben keine dafür, Gewalt anzuwenden, jetzt langsam denkt, nee, also mit dem Mann ist tatsächlich kein Blumentopf zu gewinnen und vor allen Dingen auch nicht mit anderen. Das ist ja das eigentliche Problem. Ich glaube, Trump ist jetzt so gut wie vorbei. Das glaube ich tatsächlich. Aber natürlich laufen sich andere warm, die genau das auch machen wollen. Und meine Hoffnung wäre, dass deren Aussichten gestern eigentlich massiv verloren haben. Also dass es eben auch durchaus kontraintuitive Effekte haben könnte, das Ganze.
Das ist Ihre Hoffnung, aber denken Sie, dass das wirklich so sein könnte? Denn man hatte die Anhänger von Trump ja schon als sehr entschlossen erlebt und er hat ja dann gesagt, naja, jetzt geht nach Hause, jetzt brauchen wir Frieden und so. Aber dann waren die Kommentatoren, die gesagt haben, mal gucken, ob diese Worte jetzt verfangen überhaupt.
Gut, also ich glaube, wir werden schon viel, es ist ja sonst immer müßig, darüber zu spekulieren, wann man denn nun mehr weiß, aber ich denke, die Amtseinführung am 20. Januar wird da schon Aufschluss bieten, ja. Meine Hoffnung wäre, dass man dort vor allen Dingen Zivilisten im wahrsten Sinne des Wortes, Menschen, die sich zivil verhalten wollen. Ja, man kann ja auch zivil äußern, dass man den neuen Präsidenten nicht mag. Das gehört zum Wesen der Demokratie. Aber dass es dort zivil zugehen wird, ja, das hoffe ich sehr. Und sollte das nicht der Fall sein, dann hätte ich mich getäuscht.
Mhm, aber ich meine, wir haben ja tatsächlich viele gesehen, die sich nicht zivil verhalten haben. Das waren Neonazis, das waren Anhänger von Verschwörungserzählungen. Da sind Schüsse gefallen. Da mussten sich die Abgeordneten in den Sitzungssälen wirklich verbarrikadieren. Gut, jetzt sagen Sie, das ist ein Stück zu weit gegangen und das wird sozusagen jetzt eine Katharsis auslösen. Ich bin nicht sicher, ob das so kommt.
Okay, das, wie gesagt, ich reklamiere jetzt für mich auch keine wissenschaftliche Evidenz, weil das tatsächlich ein Stück weit ein Blick in die Glaskugel ist, was wir hier machen. Aber ich glaube, wir haben alle gesehen, die bereit wären, gewalttätig zu sein. Ja, da ist es dann jetzt wirklich eine Frage, Glas halb voll, Glas halb leer. Das waren im Endeffekt diejenigen, die für die Demokratie nicht zu gewinnen sind. Aber wenn es jetzt so wäre, dass alle anderen zu gewinnen sind, ja, dann muss ich sagen, ich will dem nichts Positives abgewinnen, aber dann könnte ich damit durchaus leben. Ne? Mhm, wenn viele andere, die eben jetzt als die so oft beschworene schweigende Mehrheit durchgehen, endgültig sagen, so geht es einfach nicht. Wir konnten mit diesem Präsidenten nicht leben und wir können auch nicht mit einem zukünftigen Präsidenten leben, der denselben Politikstil, falls man das überhaupt so nennen will, ja, pflegt. Dann wäre tatsächlich schon viel gewonnen. Das ist mein Punkt hier.
Nachdem also Trumps Anhänger das Kapitol in Washington erstürmt haben, gab es Berichte von US-Fernsehsendern, dass Mitglieder der Trump-Administration beraten hätten, Trump tatsächlich in den jetzt noch verbliebenen Tagen bis zum 20. Januar des Amtes zu entheben. Hier zu Gast der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Michael Koss. Herr Koss, denken Sie, dass das eine gute Idee wäre? Das sind ja nur noch 13 Tage. Heute ist der 7. Januar, am 20. Januar ist dann Joe Biden Präsident.
Nein, also weder das eine Verfahren noch das andere, was diskutiert wird, also Impeachment oder diese, wie ist da der Unterschied, wie heißt das dann?
25th Amendment.
Ja, das ist nach dem Verfassungszusatz die sofortige Amtsenthebung, halte ich für keine gute Idee, weil die letztere eben nicht sofortig ist. Ja, und damit zieht man das Ganze in die Länge, man schafft dem Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich wie in jedem vernünftigen Verfahren die Möglichkeit, sich zu verteidigen und ich würde sagen, dann geht wieder alles von vorne los. Ich würde mir wünschen, dass Trump einfach ganz normal aus dem Amt scheidet und dann einer Damnatio Memoriae anheimfällt. Das, ja, eine wirklich, also.
Also eine Damnatio Memoriae, das heißt, ja genau, aus dem Gedächtnis der Geschichte gestrichen zu werden. Also ich glaube, das wird kaum passieren.
Ja, man soll sich daran erinnern. Also die echte Damnatio zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass wie bei 1984 sozusagen die Geschichte umgeschrieben wird, sondern sie zeichnet sich dadurch aus, dass man sozusagen eine bewusste Leerstelle schafft, wo man sagt, hier haben wir einen großen Fehler begangen und das darf nicht nochmal passieren. Und dieser Fehler, der sollte den Namen Trump tragen. Man sollte auch darüber nachdenken, ein Adjektiv oder ein Verb nach ihm zu benennen. Ja, das ist mir jetzt zu Trumpig hier. Ja, und damit weiß jeder, so geht das einfach nicht. Mhm. Das kann man so nicht machen. Damit kann man kurzfristig eventuell, wenn man sehr weite Erfolgskriterien anlegt, sozusagen erfolgreich sein. Aber langfristig geht das alles komplett in die Hose. Ja, das ist ein anderes Wort für Trump in meinen Augen. Und wenn das einsetzen würde, wäre viel erreicht. Und aber vorher irgendwelche Verfahren, die dann oft wieder in so einem Ja-Nein-Vielleicht enden, das halte ich für wenig aussichtsreich.
Also Trump hat ja jetzt auch die geordnete Machtübergabe tatsächlich zugesagt, aber er ist unberechenbar. Insofern weiß man nicht, was ihm morgen einfällt. Wir haben heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit Hans-Ulrich Gumbrecht gesprochen, dem Literaturwissenschaftler, der in den USA lebt. Und der hat das hier gesagt.
Es hat sich herausgestellt, dass das, was wir über die 4 Jahre erlebt und gesehen haben und was uns alle erschrocken hat, sozusagen die bessere Seite von Trump war. Es kommt also eine Dimension seiner Psyche seit dem 3. November in die Öffentlichkeit, die einen sagen lässt, man hätte das 25. Amendment schon im ersten Monat seiner Präsidentschaft ziehen müssen.
Also Herr Gumbrecht sagt, man hätte doch tatsächlich diesen Schritt wagen sollen, eben zu sagen, er ist nicht tragfähig in diesem Amt.
Ich sag hätte, Fahrradkette. Also das hilft uns jetzt schlicht und ergreifend nicht weiter. Die Beurteilung sozusagen der Vergangenheit und dessen, was man vor 4 Jahren hätte tun sollen, ist ein bisschen jetzt ein Job für Historiker. Als Politikwissenschaftler gucke ich eher nach vorn und sehe eben in irgendwelcher Form der Nabelschau in dieser Hinsicht keinen tieferen Mehrwert, um ehrlich zu sein.
Okay. Also ich meine, er wird abtreten, sicher. Trotzdem bleibt ja im Raume diese Behauptung, dass der Wahlsieg ihm gestohlen worden sei. Und das wird er ja sicherlich auch weiterhin wiederholen. Und das Land ist ja weiterhin gespalten. Es wird also auch weiterhin Anhänger geben, die sagen, ja, es war auch so und es ist auch so und wir sind hier betrogen und belogen worden und dagegen müssen wir was tun. Und Trump ist sicherlich ein sehr, sehr geschickter Manipulator. Also ich weiß nicht genau, ob ich tatsächlich Ihren Optimismus teile, dass sich das jetzt in Luft auflöst.
Also mein Optimismus speist sich daraus zu sagen, dass der Kreis derer, die an eine gestohlene Wahl glauben, sich jetzt eben tatsächlich stark verringern könnte. Ne? Ich behaupte ja nicht, das zu wissen. Einfach dadurch, dass man sieht, wohin das führt, wenn man daraus irgendwelche konkreten Folgerungen zieht, dass die Wahl gestohlen wurde. Was hat man jetzt davon jetzt? Hat jemand mit einem sehr langen Stock auf dem Stuhl von Nancy Pelosi gesessen. Und? Mhm. Und diese Einsicht, glaube ich, ist tatsächlich eine, die bei Menschen, die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung ablehnen, doch eigentlich eine naheliegende Reaktion. So, und wer die Gewalt nicht ablehnt, die haben wir gesehen auf den Bildern, diese Leute. Die sind jetzt ohnehin nicht zu gewinnen. Aber ich glaube, der Trick beruht nicht darauf. Diese Hoffnung ist oft, glaube ich, unausgesprochen im Diskurs präsent über das, was Trump im Allgemeinen, sage ich mal, ausmacht oder was auch die Probleme der Demokratie ausmacht. Die Hoffnung ist immer, dass alle sich bekennen zu einer friedlichen Auseinandersetzung. Tut mir leid, ich glaube, das wird nicht passieren. Menschen sind so nicht. Der Punkt der Demokratie ist, dass man das Grundrauschen und das es, glaube ich, immer gibt, ein Stück weit schlicht und ergreifend ignoriert. Ja, es wird wahrscheinlich immer einen kleinen Kern von Leuten geben, die das alles lieber gewalttätig lösen wollen würden. Okay, die dürfen ihre Meinung haben, aber mit denen macht man einfach überhaupt keine gemeinsame Sache. Die sind nämlich nicht Anhänger einer Ideologie, sondern einer Lebenseinstellung. So, die kann man denen eben nicht auf eine politische Art und Weise nehmen. Das ist halt so. Ja, ob sie das Mob nennen wollen, meinetwegen auch Pöbel. Ich möchte gar nicht arrogant klingen, sondern nur sagen, die Leute sind für die Demokratie nicht erreichbar. Aber solange deren Zahl unter 5% liegt, können wir damit aus einer Demokratieperspektive leben.
Michael Koss ist zugeschaltet, Politikwissenschaftler von der Leuphana-Universität in Lüneburg und jetzt auch dabei meine Kollegin Bussa Thiam. Denn wir wollen uns mit dem symbolischen Gehalt dieses Sturms auf das Kapitol in Washington beschäftigen. Und da wird also ein Symbol eben gestürmt, eben genau das Kapitol. Und dann werden auch Worte mit Symbolcharakter gewählt, um das zu beschreiben, was passiert ist. Zum Beispiel hat der republikanische Senator Mitt Romney das hier gesagt.
Today was heartbreaking and I was shaken to the core.
Ich war heute zutiefst erschüttert, als ich an die Menschen dachte, die ich in China und Russland sowie in Afghanistan und in Irak und an anderen Orten getroffen habe, die sich nach Freiheit sehnten und die das Kapitol als einen Ort betrachteten, der Hoffnung gibt. Und ich habe gesehen, wie die heutigen Bilder auf der ganzen Welt ausgestrahlt wurden und es bricht mir das Herz.
And it breaks my heart. Das sagt also Mitt Romney, it breaks my heart, Herr Koss, dass man jetzt hier eben vom Herzen spricht, dass das Herz gebrochen sei über das, was passiert ist. Es wird auch gesagt, das Kapitol sei die Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Sind das jetzt nur sozusagen dramatische Begriffe oder treffen diese Begriffe tatsächlich den Symbolgehalt des Kapitols?
In meinen Augen trifft das exakt zu. Und es ist auch ganz wichtig, auch die Demokratie symbolisch aufzuladen. Ja, klassisch ist da ja immer die Monarchie vorne mit der Krone, dem Reichsapfel, den Insignien, dem Gesalbtsein des Königs. Also alles ist erstmal viel metaphorisch viel besser aufzubereiten. Aber die Demokratie hat eben auch ihre Symbole. Und natürlich ist das Parlament das Herz, die Herzkammer, wenn Sie so wollen. Und wenn dann selbiges gebrochen ist, wenn dort ein Eingriff stattfindet, dann finde ich das nachvollziehbar, treffend und auch wichtig.
Mhm. Der Joe Biden hat gesagt, eben das sei ein beispielloser Angriff auf unsere, also auf die amerikanische Demokratie gewesen, wie noch nie zuvor in der modernen Geschichte, ein Angriff in der Zitadelle der Freiheit. Ist das auch so ein Beispiel, dass man so sprechen sollte?
Finde ich nicht ganz so. ganz so getroffen, weil Zitadelle der Freiheit würde irgendwie bedeuten, dass dann Belagerungszustand permanenter stattfindet. Ja, ich habe mich jetzt ja vergleichsweise optimistisch geäußert und sehe eben jenen nicht. Natürlich will ich den Mob überhaupt nicht wegreden, aber ich sehe eben auch vor allen Dingen große Mehrheiten nach wie vor auch in den USA für die Demokratie. Und deswegen ist mir dabei zu viel Metaphorik des Verschanzens mit drin, wenn man von der Zitadelle spricht. Ja.
Also die Herzenssymbolik sozusagen ist aus Ihrer Sicht die gut funktioniert. Busatyam, wenn Sie haben zum Thema Herz recherchiert für uns aus der Redaktion heraus. Tatsächlich hat das Herz ja symbolische Kraft, das Wort und auch alles, was wir damit verbinden, oder?
Richtig. Wenn man jetzt zum Beispiel die Metapher des Herzens unter die Lupe nimmt, da gibt es, wie ich finde, konkret spannende Erkenntnisse von der Uni Frankfurt. Die haben zwei Aspekte formuliert. Zum einen ist da das Herz vor allem als Liebesorgan. Heute kennen wir auch Redewendungen wie etwas auf dem Herzen haben, schweren Herzens, das Herz gebrochen. Da wären wir jetzt wieder beim republikanischen Senator Romney oder auch der Stimme des Herzens folgen. Da spricht man also von dem Herz als Liebesorgan und das ist verankert in der volkssprachlichen Literatur des Mittelalters. Und der zweite Aspekt, und da kommen wir dann auch wieder zurück zum US-Kapitol, oder man kann vielleicht auch an der Stelle nochmal den Bundestag erwähnen. Wir haben wahrscheinlich alle die Bilder von August 2020 im Kopf, als es den Sturm auf den Reichstag gab und der Bundespräsident Steinmeier vom Angriff auf das Herz unserer Demokratie sprach. Jedenfalls hat die Uni Frankfurt das Herz als Raum beschrieben, als begehbaren. Und diese Sprachbilder basieren sozusagen auf der Vorstellung eines körperlichen Innenraums. Das Herz ist ein Gehäuse, in dem man wohnen, das man begehen, erobern oder beherrschen kann. Und der Ursprung dieser Vorstellung ist natürlich biblischer Natur. Also denken wir da an Gott im Herzen des Menschen.
Das ist interessant, Herr Koss, also dass eben auch ein Land einen Körper sozusagen darstellt und dass es da dieses Gehäuse gibt, eben das Herz.
Man hat, also diese Körpermetaphorik ist auch in der Politik eine ganz auf lange Tradition zurückgehende. Man hat immer auch den Staat sozusagen als Körper gesehen, lange mit dem König eben an der Spitze als Kopf. Das passt da gut dazu. Ich würde bei der Liebesmetapher auch Vorsicht walten lassen. Ich finde, da hat Gustav Heinemann, der vormalige Bundespräsident, alles zugesagt. Er liebt seine Frau und nicht sein Vaterland. Das ist, denke ich, ein gutes Statement auf der Ebene. Aber diese etwas stärker ins Medizinische gehende, ja, dass dort eben alles intakt gehalten wird, dass dort, wenn Sie so wollen, das Blut der Gesetze durch den Körper des Staates gepumpt wird, ja, darauf denke ich, sollte das abzielen. Auf dieser Ebene ist es einfach das vitalste, wenn man so will, Organ. Und man spricht ja auch von Staatsorganen der Demokratie.
Mhm. Und in diesem Herz des amerikanischen Staates saßen also jetzt die das Kapitol erstürmt haben und da direkt auch am Schreibtisch von Nancy Pelosi, das Bild haben wir schon angesprochen, die Füße auf dem Tisch. Könnte so ein Bild ein ikonisches Bild werden?
Ich denke, das ist eigentlich kaum zu vermeiden, würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen, dass es das wird. Wenn es nicht das wird, dann das von dem Menschen, der da neben Gerald Ford, glaube ich, der Statue steht, ja, das aber letztlich aufs selbe rauskommt. Einfach. Aber ich hoffe, dass das, was beide Bilder eigentlich transportieren, auch der Text wird, der Kontext wird, in dem sie erinnert werden, nämlich als Anmaßung. Ja. Mhm. Ich finde es extrem anmaßend und so die Körperhaltung gibt das auch wieder bei dem Herrn neben Gerald Ford, gibt es auch vor allem die Mimik wieder. Also alles, was ich darin sehe, ist gewogen und für zu leicht befunden. Ja, diese Leute können diese Plätze nicht einnehmen. Mhm. Sie sind dazu einfach auf einer intellektuellen, emotionalen und moralischen Ebene nicht fähig. Und wenn das so erinnert wird, dann, wie gesagt, gibt das Anlass zu der Hoffnung, die ich eingangs ausgedrückt habe.
Nämlich die Hoffnung, dass vieles besser wird nach dieser Eskalation.
Ganz genau, also dass es im positiven Sinne ein Fanal ist. Ja, natürlich ist das ein schreckliches Ereignis, aber liegt an uns, daraus positive Schlüsse zu ziehen.
Es gab eine Online-PK vom Bundesumweltministerium heute Vormittag. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, und der Deutsche Mieterbund haben darüber gesprochen, wie denn der neue CO2-Preis zwischen Mietern und Vermietern verteilt werden kann. Michael Koss ist mein Gast, der zugeschaltet ist von seinem Küchenschreibtisch in Berlin-Kreuzberg. Prenzlauer Berg, im Berlin-Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg, genau. Und wir lassen uns jetzt auf den Stand bringen in Sachen Mieter und Vermieter und CO2-Preis von Christopher Jänert. Der sagt nämlich, dass das Bundesumweltministerium die Mieter entlasten möchte.
Unterstützung bekommt Schulze vom Deutschen Mieterbund und aus ihrer SPD-Fraktion. Aber offenbar fehlt noch die Zustimmung aus anderen Ministerien. Schulze zeigt dabei besonders auch auf die Unionsfraktion. Hintergrund ist der neue CO2-Preis, der seit Anfang des Jahres nicht nur Benzin und Diesel teurer macht, sondern zum Beispiel auch das Heizen. Das Ziel ist eigentlich, dass alle auf umweltfreundlichere Transportmittel umsteigen oder sich umweltfreundlichere Heizungen kaufen. Das Problem: Vermieter können die Mehrkosten beim Heizen 1:1 auf ihre Mieter umlegen, ohne dass die Mieter was an ihrer Heizung verändern können. Denn die Besitzer entscheiden, welche Heizung im Keller steht. Das Umweltministerium und der Mieterbund fordern deshalb, dass Vermieter die Kosten nicht mehr auf die Mieter abwälzen können oder zumindest nur noch die Hälfte, so der aktuelle Vorschlag. Die Hoffnung ist dann, dass auch Vermieter im eigenen Interesse eine neue Heizung einbauen oder das Haus besser isolieren lassen.
Ja, also es geht eben darum, dass die CO2-Steuer das Heizöl bzw. Erdgas teurer macht. Herr Koss, ist das bei Ihnen schon angekommen, dieser teurere Heizpreis?
In meiner Lebenswelt?
Ja.
Nein.
Nee. Ist ja auch erst
nicht.
Seit 1.1. der Fall. Wenn Sie jetzt diesen Streit zwischen der SPD und der CDU-CSU betrachten, die SPD sagt also, die Mieter drehen die Heizung zwar hoch oder runter, aber letztlich ist es die Entscheidung der Vermieter, ob eine alte Ölheizung im Keller steht oder eine moderne, klimafreundliche Heizung, die Geld spart. Und deswegen müsse das eben verteilt werden. Die CDU-CSU ist dagegen. Was sagen Sie über diesen Streit?
Ich würde versuchen, es ist jetzt ja tatsächlich ein harter Ebenenwechsel gerade von Metaphern der Demokratie in die Fallstricke des Miet- und Energierechts. Ich würde versuchen, wieder auf eine mittlere Ebene vielleicht das einen hochzuheben. Es ist halt ein Versuch der SPD, wieder für so etwas wie soziale Gerechtigkeit einzustehen. Ja, und so kann ich diese Auseinandersetzung ins etwas Grundsätzlichere ziehen. Und für kleine Leute in Anführungsstrichen Partei zu nehmen, mit denen ja Mieter in der Regel zumindest assoziiert werden. Muss nicht immer so sein, schon klar, aber grundsätzlich ist das eher das SPD-Klientel. Ja, und da passt es ja dann auch ganz gut in die Politik der SPD in den letzten Jahren und eben in die üblichen, sage ich mal, Auseinandersetzungen in der Großen Koalition gerade.
Ist denn dieses Thema soziale Gerechtigkeit wirklich ein Thema noch, was die Menschen beschäftigt und womit die SPD punkten könnte?
Die beiden Fragen ganz ernst genommen ist die Antwort eigentlich tatsächlich irgendwo nein. Paradoxerweise, man sollte ja meinen, soziale Gerechtigkeit spielt eine große Rolle, hat ja auch eben viel mit den materiellen Möglichkeiten, die man so hat, zu tun. Aber wenn das so wäre, würde ich sagen, müsste die SPD eigentlich an den Umfragen etwas besser dastehen, weil sie da doch sehr viele kleine, ja, so wie da ihr Beispiel jetzt auch mit dem Heizen und dem Mieten gerade war, aber doch viele kleine Erfolge vorweisen kann, die sich aber ganz offensichtlich nicht ummünzen in Zuspruch von WählerInnen. Und daraus schließe ich, dass das Thema die Leute nicht so wahnsinnig bewegt.
Aber vielleicht fühlen sie sich besser vertreten von der CDU-CSU, gerade auch wenn es um soziale Gerechtigkeit geht.
Genau, das wäre jetzt genau mein nächster Punkt gewesen. Vielleicht hat das Thema eben auch seinen Charakter oder ändert es ihn schleichend immer mehr. Ja? Man spricht da sozialwissenschaftlich von dem Unterschied zwischen sogenannten Valenz- und Positionsthemen. Ja? Valenzthemen sind eben solche, die unabhängig von einer ideologischen Position eine Rolle spielen, ja, wo aber jeder glaubhaft sagen kann, er tritt dafür ein. Ja, Umweltschutz, bevor es die Grünen gab zum Beispiel, oder eben jetzt möglicherweise soziale Gerechtigkeit, wohingegen Positionsthemen welche sind, die klar links oder rechts verortet sind. Ne? Und vielleicht macht das Thema soziale Gerechtigkeit gerade diesen Weg durch. Ja, früher war es, glaube ich, eindeutig mit der Linken verknüpft und von der Rechten konnte man froh sein, wenn man da sozusagen keinen Schaden genommen hat auf der Ebene, aber das mag sich gerade ändern, ja.
Mhm. Ja, vielleicht beobachten wir das gerade. Wir haben in dieser Mittagsstunde hier in Deutschlandfunk Kultur noch gar nicht wirklich über die Pandemie gesprochen. Das tun wir jetzt natürlich doch noch. Wir wissen, es gibt härtere Einschränkungen für alle, die an einem Ort wohnen, wo der Inzidenzwert von 200 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen überschritten wird. Die dürfen nämlich nicht mehr als 15 Kilometer weit weg vom eigenen Wohnort gehen. Und da haben wir uns natürlich gestern auch schon gefragt, wie kommen wir denn durch diesen harten Winter, und hatten einige Ideen. Heute wollen wir eine spezielle Idee mal vertiefen. Michael Koss ist ja zu Gast, Politikwissenschaftler und passionierter Spaziergänger. Sie gehen wirklich gerne spazieren. Sie haben mir das während die Musik lief erzählt. Das haben Sie natürlich auch schon vor Corona getan. Aber jetzt gerade in dieser Zeit, warum empfehlen Sie uns einen Spaziergang täglich?
Ich glaube, also da möchte ich nur sagen, ich möchte eigentlich nur, weil ich es mache, das gar nicht unbedingt empfehlen. Ich kann Ihnen aber sagen, was mir daran gefällt, und das kommt ja auch selber raus. Also ich schätze sehr, dass es, sagen wir mal, minimalinvasiv ist. Ja, es erfordert keine Mühen. Ich scheue Mühen, um ehrlich zu sein. Ich kann dabei tatsächlich wahnsinnig gut nachdenken. Und manchmal gucke ich mir aber auch tatsächlich an, was ich sehe, weil man dann doch, und das mag ich auch sehr, das Besondere im Gewohnten zu entdecken. Und das Gewohnte ist ja eigentlich die Gegend, in der man lebt. Man denkt, man kennt das alles, und dann geht man auf einmal hier um die Ecke und es ist was ganz Neues. Das finde ich total interessant. Ja. Und Berlin gibt das her, möchte ich mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass Berlin der einzige Ort ist, an dem man das machen kann. Beileibe nicht. Also das schätze ich. Und eben aber auch in so einen, ja, ich würde fast von Flow sprechen, reinzugeraten, eben weil alles um einen rum so scheinbar gewohnt ist, man nicht wahnsinnig angestrengt ist mit irgendetwas, auf die ersten Gedanken zu kommen. Das schätze ich auch sehr.
Ja, also in der Tat, ich gehe auch sehr, sehr, sehr gern spazieren. Und was ich auch schön finde, jetzt sich zum Spazierengehen eben zu verabreden. Und tatsächlich steht heute in der Süddeutschen, gibt es Studien darüber, die sagen, wenn man sich verabredet und gemeinsam spaziert und sich dabei unterhält, dann kann es sein, dass man da auf besonders gute Gedanken kommt, weil man im Gehen offensichtlich es leichter hat, andere Positionen zu sehen und dann auch Impulse von außen aufzunehmen. Und das würde die Konversation, da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse, positiv beeinflussen. Erstaunlich?
Also aufgrund meines wissenschaftlichen Hintergrunds kann ich hier jetzt nur Laien Dinge zum Mikrofon geben. Ich teile das nicht, weil da bin ich tatsächlich immer noch, was das Gespräch anbelangt, ein passionierter Barbesucher. Das bin ich aber nun jetzt gerade nicht.
Kann man ja nicht zur Zeit.
Nee, genau. Also kann alles sein, aber die ganz speziellen Gesprächsmomente finde ich dann doch eher an der Theke. Möglicherweise hat das auch mit den Getränken, die man da einnimmt, zu tun. Möglicherweise aber auch einfach damit, dass das zumindest für mich, wir haben über Symbole gesprochen, und die Theke ist für mich einfach das Symbol der Behaglichkeit. Ja, da fühle ich mich wohl, da bin ich ganz bei mir. Und dann, glaube ich, bin ich auch ein guter Gesprächspartner.
Also im Spazieren.
Reflektiere und so weiter und so fort. Da bin ich das meinethalben auch, aber ich sehe immer noch, der Spaziergang ist für mich immer noch was ich tendenziell eher allein mache. Mhm. Ja, ich gehe auch allein in Kneipen, aber das ist dann für mich auch nicht dasselbe, wie wenn ich dann ein nettes Gespräch noch zusätzlich führe. Mhm. Die Bar ist eben der Ort, wo ich das Gespräch
Verstehe. Aber natürlich gesünder, wenn man das nochmal von dieser Warte betrachtet, ist das Spazieren. Und auch da gibt es ja Studien.
Wir haben noch nicht über die Mengen gesprochen, die ich trinke, aber ich stimme Ihnen zu.
Gut, das ist jetzt ein weites Feld. So ein Glas Wein, habe ich mal gehört, soll jetzt auch nicht ungesund sein, genau. Ja, aber wenn wir mal beim Spazieren bleiben und die Schritte zählen, was man ja problemlos kann mit allen möglichen technischen Mitteln. Also medizinische Studien zeigen, wenn wir 8.000 bis 12.000 Schritte pro Tag gehen, dann haben wir ein deutlich geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Und ich meine, erstaunlich ist ja oder schön, dass man es tatsächlich tun kann, egal wo man wohnt, egal wo man ist, egal wie die Einschränkungen gerade sind.
Stimme ich Ihnen absolut zu. Ich würde höchstens noch ergänzen, dass man, wenn man natürlich den ganzen Tag auf seinen Schrittzähler guckt, wahrscheinlich herzmäßig gut unterwegs ist, aber leider einen psychischen Tick entwickelt.
Das
also da würde ich
sein.
Dann doch wieder von abraten. Abgesehen davon, ich glaube, das wusste schon Oma vorm Schrittzähler und Opa natürlich auch. Ein bisschen Bewegung schadet nicht, und man kann eben Bewegung, denke ich, durchaus auch übertreiben. Ich sehe auf meiner Jogginghausstrecke gerade die Leute mit den Neujahrsvorsätzen, da denke ich eher immer an kardiologische Probleme als eine steigende Fitness, wenn ich das sehe. Also man muss dann auch, glaube ich, im Rahmen dessen, was einem selber gut tut, sich aufhalten. Und da ist der Spaziergang, ja, das Mittel der Wahl, möchte ich sagen, ja.
Michael Koss, wofür wünschen Sie sich Mut oder wofür wünschen Sie uns Mut in der nächsten Zeit?
Was ganz gewöhnlich zu tun, ohne dabei ständig selbst zu reflektieren und auf einer Metaebene zu verharren.
Okay, was ganz gewöhnliches zu tun und einfach beim Tun zu bleiben und da
ja,
zu sein, wo man
hätte es, glaube ich, auch einfacher sagen können. Danke, okay. Frau Schick, genau.
Vielen Dank, dass Sie mit mir die Themen des Tages besprochen haben. Danke für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.